Samstag, 7. Oktober 2023.
Israel wird seit dem frühen Morgen massiv von der radikal-islamischen Hamas angegriffen.
Die Terroristen töten mehr als 1000 Menschen und verschleppen Hunderte.
So etwas hat es noch nie gegeben. Die Menschen sind schockiert.
Die Welt hält den Atem an.
Wo Deutschland steht, scheint klar.
Der Terror der Hamas muss sofort aufhören.
In diesen dunklen Stunden stehen wir ganz fest an der Seite Israels.
Auch gab es in Deutschland Demonstrationen und Kundgebungen pro Israel.
Aber einige reagieren auch ganz anders.
Mitten in Berlin feiern Menschen den Hamas-Terror gegen Israel.
Vor allem ein Stadtteil rückt in den Fokus.
In Berlin-Neukölln feierten ein paar Dutzende.
Gestern Abend zeigte sich der Hass auf Berlins Straßen in Neukölln.
Am Samstag hier den Großangriff der Hamas auf Israel gefeiert.
Auch in den Wochen nach dem 7. Oktober kommt es immer wieder zu offenem Antisemitismus und radikal-islamischen Aussagen. Immer wieder in Berlin-Neukölln.
Klar, ist kein Zufall, dass es hier war.
Das sagt einer, der sich auskennt, denn er hat den Stadtteil von innen kennengelernt und intensiv hier geforscht. Für diese Folge habe ich ausführlich mit ihm gesprochen. Ihr hört den Podcast zum Forschungsprojekt Radikalisierende Räume. Mein Name ist Johannes Zuber, ich bin Journalist und Podcastmacher aus Hamburg. Schön, dass ihr zuhört. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Falls ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, empfehle ich euch, das jetzt zu tun. Vor allem in der ersten geht es darum, wie das Forschungsprojekt aufgebaut ist und worum es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geht. Wenn ihr die ersten beiden Folgen schon gehört habt, willkommen zurück. Damit geht's jetzt los mit der dritten Folge. Heute sprechen wir über den ethnografischen Teil des Projekts, also die Forschung vor Ort. Und da steht ein Mitarbeiter im Zentrum.
Hi, ich heiße Gerrit Weitzel. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bielefeld und arbeite im Forschungsprojekt Radikalisierende Räume. Wir versuchen, die Stadtteile, die wir erforschen, uns durch das Leben vor Ort zu erschließen. Das ist eine klassische Ethnographie, das heißt ein Forschungsansatz, der von der Beobachtung ausgeht. Und das Spezielle bei uns ist die Dauer der Ethnographie. An dem Standort, an dem wir forschen, habe ich für ein Jahr gelebt jeweils.
3 Jahre lang hat Gerrit Weitzel also 3 verschiedene Stadtteile erforscht. Er hat jeweils ein Jahr lang in Berlin-Neukölln, in Bonn-Tannenbusch und in der Dortmunder Nordstadt gelebt.
Weil die 3 im Grunde eine Geschichte mit dem Phänomen haben, unterschiedliche Geschichte und grundsätzlich auch unterschiedlich strukturiert sind.
Was genau die Stadtteile ausmacht, welche Geschichte sie mit dem radikalen Islamismus haben und was Gerrit Weitzel dort gelernt hat, darüber sprechen wir jetzt. Auf Berlin-Neukölln, da gehen wir noch besonders ein. Zuerst wollen wir uns aber auf die anderen beiden konzentrieren, die Dortmunder Nordstadt und Bonn-Tannenbusch. Und damit fangen wir jetzt auch an.
Bonn-Tannenbusch ist gar nicht mal so ein großer Stadtteil, teilt sich dann aber auch nochmal auf in Alt- und Neu-Tannenbusch. Und wir reden vom Neu-Tannenbusch.
Rund 16.000 Menschen leben hier. Es gibt nur einen Supermarkt und einen Bäcker im Zentrum.
Es sind ganz viele Menschen mit Migrationsgeschichte, die hier leben.
Da war das so, dass sich zwischen 2014 und 2016 Akteure aus der salafistischen Szene damals niedergelassen haben. Zum Beispiel Wohnungen angemietet, Seminare gehalten.
Dass Pia Vogel eine öffentliche Veranstaltung in Tannenbusch abhalten wird.
Aktiv auf Jugendliche zugegangen.
Also meine Zielgruppe sind eigentlich alle Menschen.
Zu der Zeit war das Phänomen so dieser offensiven Agitation, ja, dieser offensiven Ansprache, öffentlichen Präsenz noch mal viel stärker. Und dass sich dann im Laufe der Zeit einige, insbesondere junge Menschen im Stadtteil radikalisiert haben oder radikalisiert worden sind und letztlich auch zum sogenannten Islamischen Staat ausgereist sind.
Sie hätten einfach nur in einem Scharia-Staat leben wollen, erklärte Munir T., einer der 6 Angeklagten.
Oder Anschläge auch in Deutschland geplant haben.
Marco G. steckt hinter dem gescheiterten Bombenattentat auf den Bonner Hauptbahnhof, sagen die Terrorfahnder.
All das, also die offene Agitation auf der Straße, die Ausreisen zum IS, die geplanten Terroranschläge, das war einige Jahre bevor Gerrit Weitzel nach Bonn kam. Als er 2022 dorthin gezogen ist und mit seiner Feldforschung begonnen hat, da hatte sich der Stadtteil schon ziemlich gewandelt.
Also du triffst Menschen, die sagen, die haben das im Grunde überhaupt nicht wahrgenommen. Du triffst Menschen, die das sehr wohl, sehr gut wahrgenommen haben. Ja, auch gerade jüngere Leute, die dann vielleicht Mitschüler oder Mitschülerinnen hatten, die sich radikalisiert haben, oder Sozialarbeiterinnen, die das hautnah erlebt haben, wie bestimmte Akteure in die Stadtteile gekommen sind, junge Menschen angesprochen haben.
Von der angeblichen Islamisten-Hochburg Tannenbusch, wie in manchen Medien zu lesen war, da ist aber nicht mehr viel übrig geblieben.
Ja, es war zu meiner Zeit in Bonn im Grunde kaum mehr sichtbar. Und wie gesagt, also wie sichtbar das vorher war, da gehen die Meinungen auseinander. Es hat sich was verändert vor Ort. Aber was man sagen kann, ist vielleicht, dass es gab um den Stadtteil herum schon den ein oder anderen Ort, auch zu meiner Zeit noch, wo ein sehr strenger Islam gelehrt wurde. Und Bonn war interessant, denn in der Community in Neu-Tannenbusch spielt Religion schon auch eine Rolle. Keine radikale Ideologie, das nicht, ne, sondern Islam, aber auch ein Islam, der bestimmten Traditionen oder Regeln folgt, wo es auch gerade für junge Menschen manchmal schwierig war, ihren eigenen Weg zu gehen, ja, weil sie zum Beispiel nicht so traditionell leben wollten, wie ihre Eltern das vielleicht gewollt haben oder wie die Community das vielleicht auch erwartet.
Das waren also Gerrit Weitzels Erfahrungen in Bonn-Tannenbusch. Davor, im Jahr 2021, da hat er bereits ein Jahr lang die Dortmunder Nordstadt vor Ort kennengelernt. Die ähnelt Tannenbusch zwar in einigen Punkten, unterscheidet sich in anderen aber auch deutlich.
Dortmund hat eine weniger bekannte Geschichte mit dem Phänomen. Also es gibt vereinzelte Player, die mittlerweile auch verurteilt worden sind, die vor Ort waren, dort auch Agitation betrieben haben. Anis Amri war wohl auch mal in Dortmund.
Eine Moschee in der Dortmunder Nordstadt. Auch hier soll Anis Amri gewesen sein.
Aber das ist das Phänomen weniger öffentlich gewesen und die Dortmunder Nordstadt von der Struktur auch nochmal anders als Bonn-Tannenbusch. Größer, diverser. Ja, also jede Gruppe findet für sich ihren Platz, in Anführungsstrichen. Das zeichnet sich dann auch ganz gut im Stadtbild ab. Es gibt bestimmte Cafés, ein rumänisches Café, ein italienisches Café, ein kroatisches Café. Es gibt eine relativ große türkische Community, die auch sichtbar ist. Das hat jetzt alles nichts mit Radikalität zu tun, das ist wichtig. Aber es hat was mit einer Struktur zu tun, wo man koexistent funktionieren kann. Es gibt auch eine kleine Gruppe, die ich aber nicht in Zahlen beziffern kann, die vielleicht einen strengen Islam leben möchte, ne? Und die findet da eine bestimmte Infrastruktur vor, ja? Also eine Moschee zum Beispiel oder bestimmte Büchershops, ne? Wo man bestimmte Literatur kaufen kann, die vielleicht auch nicht immer radikal, aber oft sehr separatistisch ist, ja? Die das Religiöse häufig vor das Weltliche setzt, ja? Die dir erklärt, wie du auch in einem nicht religiösen Land deine Religion gottesgerecht auf eine bestimmte Art und Weise leben kannst. Und gleichzeitig, das war so die letzte Phase meiner Zeit in Dortmund, wurde auch eine Moschee geschlossen.
Der Verein war Rekrutierungszentrum. Hier wurde also Personal für den Terror beschafft.
Vom Verfassungsschutz tatsächlich.
Also zusammenfassend lässt sich sagen, beide Stadtteile, die Dortmunder Nordstadt und Bonn-Tannenbusch, haben eine gewisse Geschichte mit radikalem Islamismus. In Bonn, da gab es früher offene Propaganda auf der Straße und der Stadtteil brachte sogar einige islamistische Terroristen hervor. Heute ist davon aber nicht mehr viel zu spüren. Es gibt zwar viele Menschen, für die Religion eine große Rolle spielt, die auch teilweise einer strengen Auslegung des Islams folgen. Von Radikalisierung oder sogar von Gewalt sind sie aber weit entfernt. Ähnlich sieht es in der Dortmunder Nordstadt aus. Hier gab es unter anderem eine Moschee, die Kämpfer für den IS rekrutiert hat. Vor allem zeichnet sich der Stadtteil aber durch ein Nebeneinander von Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen und Lebensweisen aus. Und damit sind wir jetzt auch schon bei der letzten Station angekommen, bei Berlin-Neukölln. Nochmal deutlich größer als die Dortmunder Nordstadt und Bonn-Tannenbusch, noch diverser und wie die anderen mit einer gewissen Verbindung zum radikalen Islamismus.
Ja, es gibt so Auswertungen aus den Sicherheitsbehörden, die gezeigt haben, dass die meisten Ausreisenden in die Kriegsgebiete aus den Stadtteilen Neukölln und dem Wedding kamen. Es gab hier einige Moscheen, die dahingehend bekannt waren. Und Hier gab es interessanterweise auch ein, zwei Vorfälle, die öffentlich medial wirksam wurden. Beispielsweise ein junger Mann, es war ein YouTuber. Es waren zwei junge Männer. Einer davon hat sich eine Macron-Maske aufgesetzt. Dann wurde ihm eine Kette um den Hals gelegt. Und da wurde in Anführungsstrichen eine Keule gezogen. Das war so eine Reaktion auf eine Äußerung von Macron zum Islam.
Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste.
Wogegen wir uns wehren müssen, das ist der islamistische Separatismus. In Sport- und Kulturvereinen werden Kinder und Jugendliche indoktriniert, wird die Gleichheit von Mann und Frau verneint und damit die Würde des Menschen.
La dignité humaine.
Hier ist das dann nochmal öffentlich in Erscheinung getreten oder in dem Fall öffentlich in Erscheinung getreten.
Gerrit Weitzel hat sich also aufgemacht, nach Bonn-Tannenbusch und der Dortmunder Nordstadt jetzt auch Berlin-Neukölln zu untersuchen. Er hat dort, wie in den anderen Stadtteilen auch, ein Jahr lang gelebt und vor Ort geforscht. Und Ziel war es, herauszufinden, wie der Stadtteil tickt. Also Dinge zu erfahren, die man sich nicht anlesen kann, die man eben nur lernt, wenn man selbst Teil des Viertels ist.
Ersten Schritt ging es eigentlich darum, mir die Stadtteile selber zu erschließen. Das kann man Explorationsphase nennen. Das heißt, rausgehen, gucken, beobachten, mit Menschen reden und erstmal die Spots finden, ja, die im Stadtteil relevant sind. Dann zu schauen, wer sind die Menschen vor Ort, was passiert vor Ort.
Ja, und genau das hat Gerrit Weitzel dann auch gemacht. Gegen Ende seines Jahres in Neukölln, da hat er mich auf eine Tour durch den Stadtteil mitgenommen und er hat mir erzählt, wie er hier vorgegangen ist. Und los ging's für uns da, wo am meisten los ist, am Hermannplatz.
Der Punkt ist, du musst ja irgendwo beginnen und Neukölln ist halt so um die 300.000 Menschen, ja. Ich habe vorher in Bielefeld gelebt und in ganz Bielefeld leben etwas mehr als 300.000 Menschen. Und das ist natürlich einer der Punkte, wo du beginnst, irgendwie dich zu bewegen. Also wenn du versuchst, das öffentliche Leben zu erschließen, dann beginnst du an den großen Ecken und guckst es dir erstmal an. Ne? Was findet man hier vor? Was sind das für Geschäfte, für Menschen? Setz dich mal rein, trinkst einen Kaffee, trinkst einen Tee oder so. Ne? Wir sind jetzt auf der Sonnenallee. Das ist der typische Klang der Sonnenallee. Also Sonnenallee ist im Grunde einer der drei Hauptstraßen in Neukölln, würde ich sagen. Und Sonnenallee ist einfach ein super belebter Ort. Man nennt sie auch die arabische Straße, weil, wie du siehst, sehr viele arabische Restaurants, Supermärkte hast. Und es ist natürlich auch ein Ort, der medial sehr bekannt geworden ist. Einerseits popkulturell, ne? So Serien wie Four Blocks zum Beispiel, andererseits aber auch durch so Rap-Geschichten, die spielen dann häufiger hier. Du siehst natürlich schon auch religiöse Symbole, ne? Also Religion spielt, glaube ich, für viele Menschen hier in ganz unterschiedlicher Art und Weise eine Rolle. Und dann bildet sie sich auch im öffentlichen Raum ab, auf eine bestimmte Art und Weise, ne? Durch das Tragen bestimmter religiöser Symbole, sei es ein Kopftuch zum Beispiel, seltener auch mal eine Burka oder so, das sind natürlich Sachen, die man zuallererst sieht. Es gibt aber auch ein paar religiöse Shops hier, wo du bestimmte Accessoires kaufen kannst. Ne?
Also allein durch einen Spaziergang mit offenen Augen, mit einem wissenschaftlichen Blick, da kann man schon mal ganz gut einen Eindruck von einem Stadtteil bekommen. Aber das ist natürlich nur der erste Schritt, wie es wirklich ist, hier zu leben. Wie die Menschen im Stadtteil ticken, wie das Leben sich hier anfühlt. All das erfährt man nur, wenn man hinter die Kulissen schaut und mit den Menschen spricht.
Kontakte sind im Grunde sehr wichtig, ja, weil die Leute vor Ort natürlich nochmal einen ganz anderen Einblick, ein ganz anderes Wissen haben, Strukturen sehr gut kennen und so auch Tipps und Unterstützung geben können. Also Menschen, die hier schon lange leben oder Menschen, die hier professionell tätig sind, in verschiedenen Einrichtungen, Verwaltungen, Schulen vielleicht.
Man muss nur an diese Leute rankommen.
Manchmal kennt man aber auch schon Leute vor Ort, die dann wieder Leute kennen. Also du kannst versuchen, über deine eigenen Netzwerke Kontakte zu erschließen oder du musst Klinken putzen, sagt man so schön, glaube ich.
Aber Kontakte zu knüpfen, das ist nur das eine, denn dann müssen die Menschen ja auch Vertrauen schöpfen und anfangen zu erzählen.
Ja, natürlich ist nicht das Erste, was man fragt, finde ich hier radikal politische Ideologie, sondern man spricht über den Stadtteil, über das Leben vor Ort und versucht sich das so Stück für Stück zu erarbeiten.
Dabei war einigen der Befragten nicht immer ganz klar, was der Forscher Gerrit Weitzel jetzt von ihnen hören möchte.
Also sie kommen dann manchmal in die Rolle, dass sie als Experte oder Expertin adressiert werden und dann sagen, ich lebe hier, aber ich kann eigentlich nichts über den Stadtteil sagen, weil sie vielleicht davon ausgehen, ich möchte was über die historische, geografische Lage wissen. Und dann kommt man ins Gespräch und sagt, nee, es geht gar nicht darum, es geht auch um keine Analyse, sondern es geht einfach darum, wie lebst du hier und wie erlebst du es hier. Das ist auch eine Form der Expertise, ne? Also so eine alltagsweltliche Expertise, die super interessant und super wichtig ist. Und wenn man die Brücke dann geschlagen hat, dann funktioniert es manchmal auch ganz gut. Dann kommen so Beschreibungen, Erzählungen, manchmal auch Eigentheorien über den Stadtteil und auch Hinweise darauf, was könnte eigentlich interessant sein, wo sollte man mal hingehen, mit wem sollte man mal sprechen. Also so baut sich das dann Stück für Stück auf.
Gerrit Weitzel wollte vor allem mit jungen Menschen ins Gespräch kommen, also hat er zusammen mit einer Mitarbeiterin alle Jugendeinrichtungen im Stadtteil angeschrieben. Er hat sie gefragt, ob er mal vorbeikommen und dort mit den Jugendlichen sprechen könnte. Die Antwort war meistens, nein, das wollen wir nicht. Er hat es weiter versucht und schließlich dann doch noch den Kontakt zu ein paar jungen Menschen herstellen können, mit denen er dann auch für seine Forschung sprechen konnte. Und aus den Beobachtungen, aus den Gesprächen mit den Leuten, die im Stadtteil leben und arbeiten und mit den Jugendlichen, da ergab sich dann schließlich ein ganz gutes Bild von Neukölln.
Interessant ist, ja, es gibt so etwas wie ein, ich möchte dort leben, weil ich die Diversität schätze, weil ich die Struktur schätze und ich muss dort leben. Und dieses, ich möchte dort leben, sind dann häufig Menschen, die dann aber auch, sobald sie wollen, den Stadtteil wieder verlassen können. Aber sie das Kapital, das finanzielle, soziale Kapital haben, auch an anderen Orten, ruhigeren Orten vielleicht eine schöne Wohnung zu finden. Und dieses, ich muss dort leben, das hast du häufig gehabt, wenn du mit jungen Leuten sprichst, die gesagt haben, es kann hier gar nicht raus eigentlich, ne? So ein bisschen hineingeworfen, gefühlt haben, ne? Das dann aber auch gleichzeitig in so eine Art Rap-Romantik eingebaut haben, war ganz interessant. Aber die Menschen, die leiden auch darunter, in Anführungsstrichen, hier zu leben, weil sie permanent mit so einer Art Stigma konfrontiert sind. Zum Beispiel eine Schülerin sagt, dass ihr Lehrer am Gymnasium auf ihre Kosten Witze über den Stadtteil und das Leben im Stadtteil macht. Oder wenn Menschen, die arbeiten, gefragt werden, wie kannst du da arbeiten, kannst du dich da sicher fühlen? Von Menschen, die den Stadtteil im Grunde nur medial erleben.
42.870 Straftaten registrierte die Polizei für Neukölln.
Ein in Brand gesteckter Linienbus, Attacken auf Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei.
Rund um die Sonnenallee findet sich viel Armut. Auch hier hängen Jugendliche auf der Straße rum, fallen negativ auf.
Solche Darstellungen finden sich auch längst nicht mehr nur in den klassischen Medien, also zum Beispiel dem bei vielen Menschen auf der Sonnenallee verhassten Spiegel TV, sondern natürlich auch in sozialen Medien wie zum Beispiel TikTok.
Ich fühle einfach Berlin Neukölln. 0% hinter jeder zweiten Ecke gefühlt ist jemand, der Drogen nimmt. Auf offener Straße wird man von irgendwelchen Menschen mit einem Schraubenzieher angegriffen. Und wenn ich als Frau hier alleine rausgehe, werde ich immer mindestens einmal ekelhaft angemacht. Das Beste ist, es gibt einfach Menschen, die träumen davon, hier zu wohnen. Nimmst du Drogen, will ich wissen, weil anders kann ich mir das nicht erklären.
Also es ist so, dass gerade auch für Menschen, das ist wissenschaftlich auch ganz gut belegt, die Ausgrenzung, Differenz, Erfahrungen machen, Religion auch wichtiger stabilisierender Anker für Identität sein kann. Und das dann häufiger auch mal auf so bestimmte Angebote, die etwas strenger sind, zurückgegriffen wird. Und das so in die eigene Lebenswelt eingebaut wird. Gleichzeitig gibt es auch verschiedene Orte, die man gehen kann, wo auch eher strengere Formen der Auslegung gepredigt werden. Die Gefahr dabei ist vielleicht in erster Linie gar nicht, dass sich Menschen in die Gewalt radikalisieren, sondern die Gefahr ist eher, dass so eine Differenz stärker wird zwischen wir und die und so eine Entfernung von, das ist jetzt ein schwieriger Begriff, aber von so demokratischen Grundprinzipien, ja, Offenheit, Pluralität etc. pp.
Und dass es das in Neukölln tatsächlich gibt, also Menschen, die sich von demokratischen Grundprinzipien entfernt haben, das wurde spätestens am 7. Oktober deutlich.
Mitten in Berlin feiern Menschen den Hamas-Terror gegen Israel.
Mit antisemitischen Parolen, mit Jubel für die Hamas.
Mitglieder der pro-palästinensischen Organisation Samidun geben Süßigkeiten an Passanten aus.
Wir haben eine relativ große palästinensisch-arabische Community hier, die stark involviert ist. Nicht nur aus einer politischen Perspektive, sondern aus einem persönlichen Bezug häufig auch. Und dann war auch klar, dass es hier so ein Ort des Protestes ist. Und dieser Protest, diese Baklava-Verteilung beispielsweise, oder in den antisemitischen Statements, die geäußert wurden, auch radikal ist. Ja. Jetzt muss man aber aufpassen und darf nicht alle Menschen, die auf diesem Protest waren, bei diesem einen Label verhandeln.
Und auch wenn es nur ein kleiner Teil der Menschen war, die in diesen Wochen auf die Straßen gegangen sind, die wirklich radikale Ansichten hatten, es waren dann doch diejenigen, die den Ton angegeben haben.
Das ging immer gegen Abend los oder späten Nachmittag. Du hast es vorher schon gesehen, dass der ein oder andere Akteur, dich aber keiner Gruppe zuordnen kann, gerade die Sonnenallee auf und ab gelaufen ist. Und irgendwann hat sich dann jemand beispielsweise auf einen Stromkasten gestellt und rufen, und dann ging es relativ schnell, dass sich eine Gruppe an Menschen dort versammelt hat, und dann ging es relativ schnell, dass sich eine große Masse versammelt hat. Und in dieser großen Masse ist es dann so, ein Teil der Masse ist aktiv an dem Geschehen beteiligt, ein Teil der Masse steht ringsherum, schaut sich das an, mittendrin super viele Medien, auch Polizei, und die Eskalationsstufe ging dann immer relativ schnell hoch.
Hier spricht die Polizei. Ihre Versammlung wurde um 22.11 Uhr für aufgelöst erklärt.
Das Leben ging trotzdem irgendwie weiter. Es gab ein Café, vor dem Café großer Protest, im Café, Kaffeebetrieb. Ich bin auch im Café gesessen, versucht mit Leuten zu sprechen auch darüber. Und klar, ne, es gibt Menschen, die haben da eine sehr einseitige Sicht drauf. Es gab aber auch viele, die das differenzierter betrachten konnten. Und auch darunter gelitten haben, dass keine Möglichkeiten hatten, zu dem Zeitpunkt, an dem Ort, einem legalen Protest nachzugehen. Das vermischt sich dann stark. Und danach war es dann natürlich auch so, dass andere Player das für sich entdeckt haben. Zum Beispiel die Realität Islam, die in erster Linie eigentlich online tätig ist, in den Tagen danach hier geworben hat. Standen hier über mehrere Tage, vielleicht auch Wochen, ihre Flyer verteilt, haben Leute angesprochen und schon auch versucht, für ihr Netzwerk zu werben.
Bei unserem Spaziergang über die Sonnenallee, das war ein halbes Jahr nach den großen Ausschreitungen und Protesten, da hat mir Gerrit Weitzel erzählt, wie es hier vorher aussah. Denn anders als viele Journalistinnen und Journalisten, die eben nur zu den Protesten hierher gekommen sind, da hat er den Stadtteil ja auch schon vorher intensiv studiert.
Ich bin ja im Mai gekommen, und im Mai war das schon so, dass du den ersten Teil der Sonnenallee sehr viele Plakate hattest, so von dem Samidun-Netzwerk unter anderem, ne? Solidarität mit Palästina oder mit palästinensischen Gefangenen. Und das hat jetzt natürlich abgenommen, ne? Das Netzwerk wurde ja auch verboten, und jetzt siehst du es noch so vereinzelt, ne? Aber die Sonnenallee war eigentlich der Ort hier in Neukölln zumindest, wo dieser Konflikt vor dem 7. Oktober schon lange sichtbar war und es auch schon vorher viele pro-palästinensische Proteste gab. Das ist die arabische Straße, die Community lebt hier, bewegt sich hier. Das ist der Ort, der quasi zur Werbung auch genutzt wurde. Klar, ist kein Zufall, dass es hier war.
Nach einem Jahr in Berlin, nach intensiven Recherchen vor Ort, zig Gesprächen mit Menschen, die hier leben und arbeiten, da hat Gerrit Weitzel einen ganz guten Eindruck von Neukölln bekommen, sofern das in einem Stadtteil mit mehr als 300.000 Menschen überhaupt geht. Hier leben so viele unterschiedliche Menschen mit so vielen unterschiedlichen Lebensrealitäten, Ansichten, Einstellungen, dass sich der Stadtteil natürlich nicht in einem Satz und auch nicht in einer ganzen Podcast-Folge wie dieser hier zusammenfassen lässt. Prägend war aber auf jeden Fall der Eindruck, den die Proteste am und nach dem 7. Oktober hinterlassen haben. Jetzt, also im Frühling 2024, da ist die Feldphase des Forschungsprojekts vorbei. Gerrit Weitzel hat seine 3 Jahre als ethnografischer Forscher abgeschlossen. Er hat 3 Stadtteile intensiv untersucht, zig Gespräche geführt und Hintergründe recherchiert.
Und klar, ne, also jetzt geht es darum, das zu beschreiben, was wir hier gemacht haben am Ende. Ne, und auch zusammen zu beschreiben. Ich meine, das ist ja das Tolle am Projekt auch, dass wir unterschiedliche Daten gesammelt haben, unterschiedliche Eindrücke gesammelt haben. Und jetzt geht es natürlich auch darum, das zusammenzudenken.
Und dabei spielen dann auch wieder die Menschen vor Ort eine Rolle.
Das haben wir in allen Stadtteilen gemacht. Anfangs einen Workshop veranstaltet und zum Schluss dann nochmal einen Abschlussworkshop veranstaltet, um auch über die Ergebnisse zu diskutieren mit den Leuten vor Ort. Weil die Leute vor Ort natürlich auch die Expertinnen sind und um auch zu schauen irgendwie, wie kann man das Ganze jetzt zusammendenken und wie könnte man das Ganze auch in so eine Form der Präventionsstrategie münden lassen.
Und wie das aussieht, darüber sprechen wir in der vierten und letzten Folge dieses kleinen Podcasts. Dann nämlich spreche ich, wie schon in der ersten Folge, mit den beiden verantwortlichen Professoren, Andreas Zick und Sebastian Kurtenbach. Bis dahin bedanke ich mich bei Gerrit Weitzel für seine Zeit, für die vielen Gespräche, die ich mit ihm über seine Forschung führen durfte und natürlich bei Ihnen und euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.